Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Genau, endlich wieder in einem Boot.
Herzlich willkommen. Ja. Sommerpause beendet, ab jetzt wieder sonntags ab 12 die Sonntagsfahrer. Ich habe dich schon vermisst.
Ja, du fehltest mir auch.
Schön, dass du wieder aus dem Urlaub da bist, passend zur Sendung. Mich interessiert überhaupt nicht, was du erlebt hast, nur was du automäßig erlebt hast. Gab es da irgendwas? Große Pannen, Unfälle? Hast du in Tschechien versucht, auf Tschechisch herauszufinden, was Lambda-Sonne heißt oder so?
Ich musste einmal an einer roten Ampel, auf die ich als Fußgänger wartete, neben mir jemandem raten, was er mit seinem klappernden Cut machen soll. Der fragte mich nämlich. In Český Budivice an der Ampel. Sagen Sie mal, Herr Kessler, was kann ich eigentlich machen, wenn der Cut klappert?
Nee, wirklich?
Ich schmeiße ihn raus, das ist in Tschechien. Ne?
Ach Mensch, toll. Also selbstlos auch im Urlaub und hier steht er auch gleich wieder im Mittelpunkt. Der Altruismus. Wenn an Ihrem Auto irgendwas nicht rund läuft, ab heute wieder jeden Sonntag die Möglichkeit, den Autopapst um Rat zu fragen. Sie müssen gar nicht am Zebrastreifen warten, bis er kommt. Sie können ihn jetzt anrufen unter 0331 70 99 111.
Audienz beim Autopapst.
Audienzen beim Autopapst, Andreas, endlich, nach langer Zeit darfst du jetzt wieder helfen. Ist das eigentlich auch so, bist du erfüllt voller Freude?
Eigentlich nicht, denn ich habe wirklich in den Ferien habe ich so viel geholfen. Du glaubst gar nicht, was wieder unterwegs rechts und links alles los war.
Ihr kommt gar nicht an.
Ja, nicht so richtig vorwärts, genau.
Ja, tut mir leid, jetzt fängt der Alltag wieder an und da ist Helfen auch deine Aufgabe. Hallo Martina.
Ja, hallo, guten Tag.
Wie können wir helfen?
Ja, wir haben eigentlich einen Jahreswagen gekauft, einen Panda. Mhm. Und der wurde jetzt gerade 3 Jahre alt. Und wir sind durch den TÜV gekommen, gerade so. Und das Problem ist, dass der Auspuff nach 3 Jahren defekt ist und durchgerostet.
Ja.
Und ich habe jetzt versucht, eine Kulanzlösung mit dem Händler, mit Fiat hinzubekommen. Das interessiert die gar nicht, weil er falsch rum durchgerostet ist. Nicht von innen nach außen angeblich, sondern von außen nach innen.
Mhm.
Und weiterhin hatte ich eine verlängerte Garantie, also eine Car-Garantie-Verlängerung. Und die ist nicht gültig, weil es sich um einen Verschleißteil handelt.
Ja, genau. Und da wird man wahrscheinlich auch drauf sich zurückziehen müssen, leider.
Aber ja. Der hat 23.000 Kilometer runter.
Aber Martina, der Fiat Panda ist ein billiges Auto, ein kleines, billiges Auto. Und irgendwo wird natürlich, um diesen Preis zu halten, auch gespart. Und die Qualität der Auspuffmaterialien ist eben möglicherweise, wenn es auch noch ein Kurzstreckenauto ist, ich nenne es mal suboptimal. Ja, und wenn man überlegt, was so ein Auspuff als Ersatzteil kostet, der kostet also nach meiner Schätzung irgendwas so um die 80 Euro plus Einbau, dann lohnt der Aufwand eigentlich nicht.
Also eigentlich finde ich es auf dem Prinzip, also wenn man eine Verlängerung hat und dann, dass er falsch durchrostet, also auch...
Naja gut, okay, also die Verlängerung, da gibt es eben im Kleingedruckten Ausschlüsse und da sind Verschleißteile drin und Auspuffteile sind Verschleißteile, das wird so definiert zum einen, also da kommt man nicht raus auf der einen Seite. Das Einzige, was eventuell ziehen könnte, wäre eine Gewährleistung dem Verkäufer gegenüber, wenn der Kauf des Autos noch nicht länger als 6 Monate zurückliegt.
Aber er liegt ja schon 3 Jahre zurück.
Naja, also... Ich glaube, da ist die Anspruchshaltung leider Gottes nicht deckungsgleich mit den Realitäten.
Martina, wir wünschen dennoch einen schönen Sonntag.
Ja, also viel Spaß mit dem Panda.
Okay, danke schön.
Tschüss.
Was ist denn von außen nach innen oder von innen nach außen?
Na, Auspuffe rosten in der Mehrzahl der Fälle von innen nach außen durch, weil da sich Kondenswasser bildet, speziell bei Kurzstreckenautos. Und
von außen nach innen, wenn ich jetzt permanent in der Pfütze parke.
Genau, so ist es. Ja.
Toll.
Ja, gut.
Ich gehe gleich mal gucken.
Ja. Du parkst du denn in der Pfütze gerade?
Keine Ahnung, ich parke, wo Platz ist.
Du hast wahrscheinlich im Sommer jetzt die ganze Zeit immer am Strand lang gepfeffert mit deinem Auto und da war Salzwasser. Was meinst du, wie es da rostet? Ja?
Ein Glück bist du wieder da.
Ja.
Hallo Kurt.
Hier ist der Kurt, ja?
Ja, schönen guten Tag.
So, ja, guten Tag.
Da sind wir wieder da aus dem Sommer und Sie haben schon sehnsüchtig gewartet, denn Ihr Auto ist kaputt.
Ja, es macht kleine Macken. Kann ich die Fragen stellen?
Ja, bitte. Einfach jetzt.
Ja, also ich habe immer Probleme mit dem Bremsen. Ich muss einmal pumpen, damit die Luft rausgeht. Aber selbst wenn ich entlüfte, vorne rechts kommen immer Bläschen und verliere aber keine Bremsflüssigkeit.
Ja. Okay, das liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Hauptbremszylinder. Wenn da nämlich eine Manschette undicht ist, dann zieht die sich immer wieder Luft rein und so befördert selbige ins System der Bremse und dadurch hat man eben immer wieder Luft drin. Es würde der Verkehrssicherheit sehr, sehr zuträglich sein, wenn der ganz, ganz schnell gewechselt wird.
Ja, ich habe die Innereien schon mal wechseln lassen.
Also beim Hauptbremszylinder. Beim Hauptbremszylinder?
Ja, vom Hauptbremszylinder, ja.
Und was ist denn das für ein Auto und wie alt ist das?
Das ist, der ist so 29 Jahre alt, ein Suzuki Elliot, so ein kleiner Jeep, ja. Der erste Jeep. Mhm. Also ein richtiges Spielzeug zum Schrauben.
Ja, so. Sehr schön.
Ja.
Okay, wenn jetzt so ein Reparatursatz da nicht weiterhilft, dann ist möglicherweise eben die Bohrung im Hauptbremszylinder selber so korrodiert, dass selbst neue Manschetten eben nicht mehr dichten und dann kommt man nicht umhin. Muss man sich eben entweder einen guten Gebrauchten oder einen ganz neuen kaufen.
Das Komplette. Ja. Gut, habe ich verstanden. Und darf ich noch eine zweite Frage stellen? Der Motor ist abgesoffen im vorigen Jahr, da ist also Wasser reingekommen. Mhm. Und ist verdampft und habe ich das reparieren lassen, neue Dichtung, aber seitdem klingt er wie ein alter Diesel.
Also klingelt sozusagen.
Kurt? Klingelt, hämmert so wie so ein alter Diesel.
Kurt, haben Sie nicht gerade gesagt, das ist so ein Auto, was man so richtig schön zum Basteln hat?
Ja klar, ich bastle ja auch ständig dran.
aber offensichtlich ohne Erfolg, oder? Haben Sie schon seit so viel...
Oh, ich habe viel Erfolg. Ich habe neue Karosse drauf, ich habe neue Achsen, ich habe neue Lager, also schon
außerdem,
eine ganze Menge.
Außerdem, Patricia, so ein Mann braucht eine Aufgabe, ja? Und so ein ist wie ein Stabilbaukasten.
Den ganzen Winter baue ich dran, da freue ich mich dann auf den Frühling.
Ich wundere mich nur, dass Sie den Autopapst brauchen.
Naja, so eine Zweitmeinung
hat
doch
nie... den Autopapst, weil die Werkstätten mir auch nicht mehr helfen.
Ah, okay. Okay, aber das Geräusch, was sich da jetzt verändert hat, das würde ich zurückführen auf eine erhöhte Kompression. Also vielleicht ist ja der Zylinderkopf ein bisschen abgeschliffen worden, also geplant worden und dadurch klingelt der jetzt leicht. Mhm. Versuchen Sie doch mal Super Plus.
Super Plus.
Ja. So, Kurt.
Ja.
Ja?
Dann lassen wir Sie jetzt mit Ihrem Bastelgegenstand wieder alleine.
Ja.
Genau. Gute Fahrt. Ja. Gut. Tschüss.
Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Hat er gesagt, ob der überhaupt fahren muss oder will er nur basteln?
Ja, es gibt ja auch so eine Leute, nicht? Die benutzen es eher als Standuhr.
Und weiter geht's mit Gernot. Hallo Gernot.
Hallo. Ich habe einen Golf 4, 1,9 TDI und zwar hat es irgendwie ein Kupplungsproblem. Wahrscheinlich das Auto und wenn ich überholen möchte, habe ich das Problem, dass die Kupplung im dritten Gang oder so durchrutscht. Wenn ich allerdings im Stand jetzt probiere, einen Rückwärtsgang oder einen dritten Gang einzulegen, die Handbremse und dabei die Kupplung kommen lassen, ist alles in Ordnung.
Wirkt da wunderbar ab.
Aber wie gesagt, nur bei eben, also es tritt auch nicht immer auf.
Ja, und das ist ein Klassiker bei den TDIs, auch also speziell beim Golf 4, und zwar das sogenannte Zwei-Massen-Schwungrad. Das Zwei-Massen-Schwungrad besteht eben, wie gesagt, aus zwei Massen, die so gegeneinander, also die Massenkräfte ausgleichen, die Schütteleien des Dieselmotors verursachen. Dadurch ist der Motorlauf etwas sanfter und diese beiden Massen entkuppeln sich in dieser Situation, also schleifen sozusagen wie eine Kupplung und da muss das Zwei-Massen-Schwungrad erneuert werden. Ich würde dann gleich die Kupplung auch mit erneuern, weil das die gleiche Reparatur ist.
Aha.
Ja, so. Das war's.
Gar nicht. Okay. Viel Spaß dann auch noch mit diesen Rädern.
Fein, fein.
Und einen schönen Sonntag.
Tschüss, macht's
gut. Danke.
Tschüss.
Danke, tschüss.
So, Andreas, wie war's? Also so jetzt das erste Mal nach dem...
Ich bin wieder voll drin. Ich bin auch wieder voll drauf, Patricia. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt. Ja. Also vorher war ich ein bisschen suboptimal motiviert, aber seitdem du wieder mich hier peitscht, ist alles schön.
Zwei Massenschwungrad. Gegensätzliche Kräfte, die sich aber insgesamt einer optimalen...
Das ist unser System, nicht? Ja. Zwei Massen, die sozusagen gegenläufig rotieren.
Ich habe das Gefühl, manchmal quatscht die eine Masse über die andere rüber.
Ja, genau. Und beide rutschen durch.
Weitere Audienzen im Laufe dieser Sendung.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Retro ist auch bei den Autos in. Käfer, Mini, Cinquecento, alle den Alten nachempfunden. Und auch der Citroën Mehari erlebt ein Comeback. Andreas, für alle, die bei Citroën vielleicht die Ente direkt vor Augen haben, den Mehari aber nicht unbedingt. Mach mal Bild.
Na, Bild sieht aus eigentlich wie ein Opel Kadett A ohne Dach, also ganz flach, ganz lang und viel kantiger als die Ente und aus Plastik.
Und war in den 70er und 80er Jahren eins der erfolgreichsten Nutzfahrzeuge in Frankreich. Kleines Sommerauto, Plastik hast du schon gesagt, technischen Ableger der Ente, durfte nie nach Deutschland verkauft werden, der Mehari, und ist auch heute nur selten auf deutschen Straßen anzutreffen.
Aber das will ein Mann namens Mario Malzkorn jetzt ändern. Er leitet die Kfz-Werkstatt MM Kit Cars in Düsseldorf und baut dort Replikate des Mehari. Schönen guten Tag, Herr Malzkorn.
Guten Tag.
Was fasziniert Sie denn so an dem Mehari, dass Sie den jetzt nachbauen?
Oh ja, was fasziniert mich daran so? Also es ist diese lustige Form und es ist einfach ein total spartanisches Auto.
Jetzt könnte man als Fan doch auch einfach sich einen besorgen und den fahren und glücklich ist das Herz. Warum haben Sie gleich gedacht, den baue ich nach?
Ja, sie kriegen ja kaum welche oder wenn, sind die also entweder in einem ganz miserablen Zustand oder sündhaft teuer.
Was heißt denn jetzt eigentlich konkret nachbauen? Bauen Sie den von der ersten Schraube an komplett neu oder Kit-Cars kann man sich auch anders vorstellen, besorgen Sie irgendwo eine Karosserie und bauen die auf was anderes drauf?
Ich nehme eine alte Ente, zerlege die, baue das Häuschen, sozusagen die Karosserie komplett runter. Das Chassis wird dann dementsprechend überholt oder erneuert, je nachdem. Und dann kommt ein Hilfsrahmen dort auf das vorhandene Chassis und darauf kommt dann die Kunststoffkarosserie des Mihari, die ich also herstellen lasse.
Alte Enten gibt's ja jetzt auch nicht mehr wie Sand am Meer.
Nee, leider. Das wird langsam schwierig, aber weil die Ente ist halt auch mittlerweile ein Klassiker und dementsprechend steigen die Preise für gute Fahrzeuge und ich suche halt immer ziemlich vergammelte, alte, rostige Teile.
Die Krux damals bei den Original-Miharis war ja die Karosserie, die war aus Plastik, aus einem Kunststoff, den der TÜV als brennbar und zu gefährlich einstufte und deswegen gab es die eben in Deutschland nicht, die kriegten keine Zulassung. Was ist da jetzt anders und wie lassen Sie die jetzt zu?
Ja, also früher war das ein ABS-Kunststoff, müssen Sie sich vergleichbar mit einem Joghurtbecher, sage ich jetzt einfach mal so, genauso spröde und auch leicht entflammbar. Ich lasse die Fahrzeuge jetzt, also die Teile aus glasfaserverstärktem Kunststoff herstellen. Der ist also brandunempfindlicher. Er brennt auch, aber halt wesentlich langsamer als diese früheren ABS-Teile. Weil wenn da früher irgendwie nur ein Funken dran flog, dann stand das Ding in hellen Flammen teilweise.
Was neu zu bauen bietet die Chance, es zu verbessern. Wo ist er noch anders, Ihr neuer Mihari im Vergleich zu dem alten?
Noch anders, also so viel anders als das früher war, ist er nicht, weil es kommen also auch viele Originalteile zum Einsatz. Das geht los mit der Frontscheibe, der Innenausstattung, Sitze, Verdeck und sowas, ist also alles vom Originalfahrzeug praktisch übernommen. Die Technik ist halt überarbeitet etwas, so dass man im Prinzip wieder ein fast neuwertiges Fahrzeug hat.
Mihari bedeutet ja eigentlich Renndromedar. Wie schnell rennt denn Ihrer denn?
Ja, ist wohl eher ein lahmes Dromedar. Ich sag mal so, die 100 schafft er.
Gibt es eigentlich Reaktionen von Citroën? Wie finden die das, dass da jemand nachbaut? Oder sind die sogar, keine Ahnung, noch ein Ersatzteillager einwandeln?
Nee, bisher also noch nicht. Ich war zwar schon auf diversen Citroën-Treffen, also Ententreffen, hier auch von einem großen Ententeilehändler in Deutschland. Da wurde das Ding selbst sehr, sehr positiv aufgenommen. Überhaupt. So von der Umwelt wird er sehr positiv aufgenommen, weil es kann ihn niemand zuordnen und da gucken also doch erstmal alle, was ist das denn? Und das ist auch interessant und dann fährt das Ding auch noch so ein bisschen und ist nicht laut. Das kommt also schon ganz gut an.
Interessiert gucken und kaufen sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Er kostet so um die 10.000 Euro, geht auch noch teurer. Bei Sonderausstattung ist ja auch alles Handarbeit, aber dennoch für so einen offenen Freizeitwagen, der eigentlich so ein Gimmick ist, durchaus ein ambitionierter Preis. Wer kauft das denn bisher?
Bisher so komplett unterschiedliche Leute. Also einen Teil habe ich also nach Spanien verkauft, auf die Balearen. Da fahren die Teile halt auch sehr viel, auch dann die alten. Und jetzt gehen aber auch, ein paar sind jetzt auch mittlerweile in Deutschland unterwegs. Also das ist so, können sie also nicht genau einordnen, die Leute, die sowas kaufen. Die halt früher mal Louis de Funès-Filme gesehen haben und so den Traum von damals noch haben, irgendwo mal sowas zu fahren.
Auch in Zeiten von immer moderneren Autos gibt es sie. Die Freaks, die am Klondike der Automobile hängen. Die Alten fürs Jetzt fit machen, ist auch das Motto von Mario Malzkorn, der in seiner Kfz-Werkstatt MM Kit Cars in Düsseldorf den legendären Citroën Mihari nachbaut. Vielen herzlichen Dank und schönen Sonntag noch.
Ja, danke gleichfalls.
Gute Fahrt. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst. Andreas, du darfst jetzt endlich wieder loswerkeln und dein erster Kandidat, kann man ruhig sagen, oder?
Kunde. Ich bin ja Dienstleister.
Ah, okay.
Ja.
Du siehst es wie Kunden?
Ja,
okay,
genau.
Gut. Der erste Kunde ist Bernd. Hallo Bernd.
Hallo, grüße euch.
Was ist denn los?
Es ist Folgendes los. Ich habe einen BMW 318i, allerdings den älteren, sprich 94er Baujahr.
E36.
Bitte?
E36.
das ist die E30, würde ich sagen.
E30, ja, kann ich. E30er. Ne? Ja, okay, also die kantige Form.
Autoquartett?
Ja, genau, ja. Also hier mit den zwei Scheinwerfern vorne und
genau,
so.
Genau, alles klar, genau.
Ja, und der hat jetzt eine eingebaute Richtgeschwindigkeit. Ab 130 will er nicht mehr.
Ah, ja, okay. Und wie hört sich der Motor an? Klappert er sehr?
Nö, ganz normal.
Also, die haben ganz klassisch das Problem, wenn die eine bestimmte Leistung nicht mehr überschreiten, eingelaufene Nockenwellen.
Aha, okay.
Ja, das heißt auf Deutsch, da müsste eine neue Nockenwelle rein.
Das rentiert sich nicht.
Ist die Frage. Das ist, der hat ja gerade seinen Nulldurchgang sozusagen, also die wären nicht mehr billiger, die Autos. Und wenn der sonst so gut beieinander ist, und eine Nockenwelle, die gibt's im Zubehör, naja, vielleicht für 250 Euro. Und wenn man sie selber einbauen kann, ist es nicht so schlimm.
Okay, das ginge. Frage wäre, ich meine, das ist wie wenn wirklich die Luft weg bleibt.
Ja, so ist das ganz typisch. Das ist ganz typisch.
Schönen Sonntag noch.
Alles klar.
Tschüss.
Gute Fahrt, tschüss.
Ebenso, danke, tschüss.
Lieber Herr Autopaps, ich habe mir jetzt hier zwei Fragen notiert, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Eingebaute Richtgeschwindigkeit, bei 130 stoppt er, das heißt, er kann gerade tatsächlich nicht schneller als 130 fahren.
Er wird eben nicht mehr schneller.
Großartig, gut.
Ja, genau.
Und eingelaufene Nockenwellen, eingelaufen im Sinne von eingelaufene Socken?
Eingelaufen, abgenutzt. Ah. Also man sagt eingelaufen, wenn die Steuerzeiten sich so verändert haben und der Ventilhub vor allen Dingen, das bedeutet ja, der Motor kriegt nicht mehr lange genug und nicht genügend Frischgas. Und mit wenig Frischgas kann er natürlich kaum Leistung entwickeln.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Papst.
Bitte, bitte.
Hallo Roger.
Ja.
Schönen guten Tag. Was ist denn bei Ihnen das Problem?
Ja, das Problem, ich habe einen Nissan Primera und ich habe die Bremsscheiben wechseln lassen. Und jedes Mal, wenn ich so, ich weiß es nicht, 3-4 Wochen gefahren bin und bremse, dann vibriert das Lenkrad. Richtig dolle. So, also, und da haben sie schon, ist eine freie Werkstatt, dreimal die Scheiben gewechselt, mal auf Kulanz und tritt jedes Mal wieder auf.
Also nach 3 oder 4 Wochen Fahrerei fangen die an zu schütteln und zu vibrieren?
Ja, oder ich weiß es nicht, ob es 4 Wochen sind, vielleicht manchmal 5 Wochen.
Na gut, also nach einer bestimmten Fahrstrecke.
Genau, ja.
Okay, und die haben Zubehörteile eingebaut oder Originalersatzteile?
Erst hatten sie, müsste ich lügen, hatten sie Scheiben gehabt. Ich meinte, die werden ja alle in China gebaut. Ich weiß nicht, wie die Marke hieß. Und jetzt hatten sie noch mal welche bessere reingebaut. Da habe ich noch was dazu gezahlt, meinte, die werden in Deutschland gemacht. Aber hat ein bisschen länger gehalten, aber passiert jetzt auch wieder. Ja.
Okay. Und die Belege sind immer die gleichen gewesen?
Die Belege, ja, die Steine sind die gleichen geblieben. Ja, die wurden damals auch gewechselt. Ja.
An denen liegt es aber höchstwahrscheinlich, denn wenn die Reibpaarung nicht ideal zueinander passt, dann kann es sein, dass es lokale Überhitzungen gibt. Also klassisches Beispiel, man fährt schnell auf der Autobahn, bremst runter, weil man eine Ausfahrt nehmen will und am Ende der Ausfahrt ist eine Ampel. Und dann bleibt man da stehen und das Auto hat dann eben so Hitzepunkte auf den zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag und da verziehen sich die Scheiben. Und das passiert aber nicht immer, sondern nur zum Beispiel, wenn die Reibpaarung nicht passt. Also wenn der Bremsbelag einen Reibwert hat, der eben nicht zu dem Material der Bremsscheiben passt.
Roger, nächster Versuch, also die Belege auch nochmal wechseln.
Genau, würde ich sagen.
Schönen Sonntag.
Also die Belege wechseln, also die Bremsklötzer sozusagen.
So ist es, genau.
Weil die hatten sie ja damals auch gewechselt, deswegen verstehe ich das
nicht. Aber dann ja nicht mehr. Und seitdem die neuen Belege drin sind, hast du ja dieses Problem.
Aha, also müssten sie auch im Prinzip auch wieder neue Scheiben machen und...
Genau, würde ich so sagen.
Gut, irgendwie mit einem Gummilager oder was, mit diesem Hydrolager, habe ich mal gehört, dass das damit zusammenhängen könnte, ist eigentlich nicht...
Nee, der hat, glaube ich, einen Festsattel, dann tritt das nicht auf.
Aha.
Viel Erfolg, Roger, mach's gut, tschüss.
Gut, danke, tschüss.
Tschüss. Reibpaarung, was würdest du da so mal zwischenmenschlich behaupten? So bei uns ist die Reibpaarung eigentlich ganz optimal gelagert, oder?
Naja, manchmal entsteht ja eine ganz schöne Reibungswärme, ne?
Lokale Überhitzung.
Ja, also wenn man sich so stark aneinander reibt, Patricia, dann gibt's manchmal Verglüheffekte.
Ja, ich finde Reibpaarung sehr schön.
Ja.
Die gefällt mir gut.
Ja, da gibt's übrigens auch zwischen Reifen und Fahrbahnoberfläche.
Ja. Ach, die ist mir eigentlich egal. Ich bin jetzt bei unserer. Die
also
gefällt
bei der zwischenmenschlichen
mir. Ja, die finde ich gut.
Okay.
Gefällt mir. Mhm. Hallo Katrin.
Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag.
Ebenso zu Ihnen. Was ist denn das Problem mit dem Auto?
Wir haben uns ein Trike gekauft.
Oh Gott, wie konnte das passieren?
Wir haben ein 3-jähriges Mädchen und haben einen Motorsport gesucht, der uns allen Spaß macht und man sich nicht so viel bewegen muss.
Ah, okay.
Ja.
Und ist es ein Käfertrike? Also mit einem Käfermotor? Sehr schön.
Mhm. Ein Revaco HS1, Baujahr 94. Mhm.
Und da scheint aber doch irgendein Problem aufzutauchen, obwohl ich ja auch noch nicht ganz verstehe, wie das 3-jährige Mädchen diesen Motorsport betreibt.
Na, die kann einfach mitfahren, im Gegensatz auf einem Motorrad, zu einem Motorrad.
Ja, ist als PKW zugelassen und hat hinten zwei Sitzplätze.
Und findet die das gut?
Aber sicher.
Hätte ich auch.
So ein Strahlen und Lächeln und...
Du, als 3-Jähriger hätte ich das auch gut gefunden. Aber was ist dann, was für ein Problem tritt denn auf?
In den Papieren, in dem Fahrzeug Zulassungsbescheinigung steht drin, Emissionsklasse nicht bekannt.
Ja.
Dadurch haben wir eine Steuer von 308 Euro.
Ja.
Für ein Hobby. Und wir möchten diese Emissionsklasse jetzt feststellen lassen.
Ja, viel Spaß. Da müsste man ein Abgasgutachten erstellen lassen, was so in der Größenordnung um die 2000 Euro kostet. Da kann man schon eine Menge Steuern für bezahlen, bis die erreicht
sind. Bis das Kind 18 ist, habt ihr es abgestottert.
Naja, man könnte jetzt Folgendes machen. Man könnte sagen, also der Motor stammt ja aus einem Käferbaujahr so wie noch. Das kann man anhand der Motornummer feststellen. Mhm. Und Käfermotoren sind aber alt und haben eine schlechte Emissionsklasse. Also die kommen maximal auf Euro 0, also die haben nicht mal Euro 1. Und da wird sich dann an der Steuer auch nichts ändern, weil ja immer noch der Hubraum besteuert wird. Das Einzige, was man jetzt machen könnte, wäre das als historisches Fahrzeug einzustufen. Aber die Erstzulassung ist ja wahrscheinlich die, die da in den Papieren steht. Und das sind noch nicht 30 Jahre. Also ich sehe da jetzt keine große Minimierungsmöglichkeit.
Können wir uns da einen Kaltstartregler einbauen lassen?
Dazu müsste das Ding ja einen G-Cut haben. Hat er ja auch nicht.
Ach so.
Ihr habt euch ein echt teures Hobby ausgesucht.
Ja. Hier?
Naja, nee, die Dreijährige.
Die Dreijährige war es, ne? Jetzt soll dies gewesen sein.
Wir sind nur noch Taxifahrer.
Tja, also unterm Strich kann man da nichts machen, es sei denn, man nimmt vielleicht ein Saisonkennzeichen oder meldet das Ding dann immer nur mit Kurzzeitkennzeichen an, wenn man damit mal fährt, irgendwie sowas. Mhm. Ja?
Und wenn die Farbe in der Zulassung nicht mit der tatsächlichen übereinstimmt?
Das ist egal.
Das ist egal. Okay, das Katrin, war's schon.
Schönen Sonntag.
Tschüss, gute Fahrt.
Danke, tschüss.
Und alle Kleidung beseitigt, Patricia?
Ja, nee, ja. Ich fand, du warst gut.
Ah, gut.
Ja, also ich würde sagen, Haltungsnote, auch so körperlich betrachtet, das sehe ja nur ich, ist wirklich auch stattlich auch. Ja?
Vielen Dank. Ja.
Wir überprüfen das bei der nächsten Audienz, ob du diese Bestform auch beibehalten
durchhalten
kannst.
Durchhalten kann die ganze Zeit über.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Kannst du dich an dein erstes Auto erinnern? Andreas?
Natürlich, ganz lebhaft.
Ja?
Ja.
Was war's?
69er Käfer Chinchilla Beige mit roten Kunstledersitzen, 40 PS.
Und wie alt warst du?
Ich war natürlich 18, als ich's hatte.
Ja, ich lege auf den Tisch, ich war 2 bei meinem ersten Auto und es war ein, ne?
Ach, jetzt meinst du auch wieder diesen Plastikbomber, Bobbycar, ne?
Ja, logisch, ich meine, okay, du bist zu alt fürs Bobbycar, es wurde erst 72 gebaut. Und,
passte bei dir ja ganz genau.
Ja, genau. Die Pest für Mieter, die unter einem bobbyfahrenden Kind wohnen.
Wenn man die serienmäßigen Hartplastikräder dran lässt.
Rums, Schepper und wieder gegen die Wand. Es gibt auch Flüsterreifen, wird aber von den wenigsten offensichtlich benutzt, weil es ja nur halb so viel Spaß macht, wenn es nicht laut ist. Für alle nachwachsenden Autofahrer eine ganz große Freude. Und heute geht's in unserem Fahrzeugbrief auch um dieses feuerrote Spielmobil, das Bobbycar.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Biber Bobbycar, ich fahr mit meinem Bobbycar. Biber Bobbycar, es fährt so wunderbar.
Als Ernst Bettag Anfang der 70er Jahre seine Erfindung auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentiert, kann er nicht ahnen, was später einmal daraus werden wird. Bettags rotes Plastikauto soll eigentlich kleinen Kindern dabei helfen, das Laufen spielerisch zu erlernen. Dass später einmal die Väter der Kinder mit seinem Bobbycar waghalsige Rennen austragen würden, lag nicht in der Absicht des Fürther Unternehmers. Mike Knigge, Geschäftsführer des Bobbycar Club Deutschland.
Das Bobbycar-Rennen ist entstanden vor 15 Jahren in Silbeck, wo der Bobbycar Club Deutschland seinen Ansitz hat, wo zwei Familienväter den Berg runtergefahren sind.
Das erste Mal setzten sich an einem alkoholseligen Vatertag Anfang der 90er Jahre ausgewachsene Männer auf die Pampersflitzer ihrer Kinder und rauschen den sauerländischen Silberg bei Kirchhundem hinunter. Die Sache bereitet ihnen so großen Spaß, dass schon bald der erste Bobbycar-Club gegründet und erste Rennen ausgetragen werden.
Es ist so, dass wir 4 Klassen haben. Das sind einmal die Kinderrennen, die Jugendrennen, die Amateurrennen und die Profirennen. Es gibt 10 bis 12 Qualifikationsläufe zur deutschen Meisterschaft, wo in der Regel 2 Fahrer immer gegeneinander fahren und der Bessere immer weiter nach oben kommt. Und später gibt es dann halt die Finalläufe, wo dann halt der Sieger ermittelt wird. Und der Schnellste unten ist, der kommt halt eine Runde weiter. Es ist ein Doppel-K.O.-System.
Die Urform des Bobbycars ist bei den modifizierten Rennmodellen jedoch nur noch in Ansätzen zu erkennen. Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erfordern kostspielige Umbauten. Zumeist ist die rote Plastikkarosserie zur besseren Stabilität mit Beton ausgegossen. Außerdem sind die Rennfahrzeuge mit Luftreifen, Kugellagern und Kardanlenkungen gepimpt. Bis zu 5000 Euro steckt mancher Pilot in sein Sportgerät. Geld, über das die ursprüngliche Zielgruppe des Bobbycars nicht verfügt. Doch Kinder sind bei Bobbycar-Profirennen ohnehin nicht zugelassen.
Der Fahrzeugbrief.
Bisher bestehen die Karosserien von Autos hauptsächlich aus Stahlblech. Das macht sie immer noch ziemlich schwer. Und so betrachtet wird schon lange über eine Diät nachgedacht. Denn leichter heißt auch weniger Verbrauch. Und der Stoff, aus dem die Zukunft sein könnte, die zukünftigen Autos, könnte Carbon sein. Ein kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff wird bisher auch schon bei bestimmten Autos benutzt. Aber für eine Serienproduktion war es bisher zu teuer. Doch jetzt könnte sich das ändern. Und es könnte bald Fahrzeugserien mit Kohlefaserkonstruktionen geben, zumindest in der Größenordnung von 60.000 bis 80.000 Autos im Jahr, sagt Professor Dr. Klaus Drexler. Er ist Direktor des Instituts für Carbon Composites der Technischen Universität München. Guten Tag.
Und bei uns jetzt am Telefon.
Guten Tag.
Gewicht hat Patricia gerade ja schon genannt. Welche Vorteile hat denn Carbon sonst noch, wenn man es in der Autoherstellung verwendet?
Ja, ein ganz wichtiger Vorteil ist die Korrosionsfreiheit. Das heißt, die Fahrzeuge aus Carbon Composites werden dann auch wesentlich langlebiger. Das ist ein weiterer Vorteil. Und wir haben ja Möglichkeiten, die Geometrie besser anzupassen, zu gestalten, weil die Werkstoffe sehr frei in ihren Gestaltungsmöglichkeiten sind.
Also haben wir viele schwungvolle Autos, die nicht mehr rosten in Zukunft und so leicht sind wie eine Feder?
Ja, wie eine Feder vielleicht nicht, aber viel leichter als die herkömmlichen Fahrzeuge.
Ist das denn immer von Vorteil? Denn ich denke immer, so ein bisschen Bodenhaftung, gerade auf der Straße bei Wind und Wetter und in den Kurven, ist doch nicht verkehrt.
Ja, ganz wichtig ist dabei natürlich auch die Gewichtsverteilung. Wir haben dann die Möglichkeit, eben die Aggregate zum Beispiel, die schwer sind, sehr weit unten zu platzieren und oben Gewicht zu sparen. Und damit kann man auf jeden Fall dann viel schneller noch um die Kurven flitzen. Und die Fahrzeuge sind auch sicherer als bisher.
Nun ist Gewicht im Umweltschutzzusammenhang natürlich das eine. Das andere ist aber die Sicherheit. Bislang hieß es ja immer, dass Carbonfaserkarosserien im Crashfall unkontrolliert splittern und nicht besonders sicher sind.
Ja, auch da haben wir große Fortschritte gemacht. Ich meine, man kennt es ja von der Formel 1, dass die Fahrzeuge viel sicherer geworden sind. Und zwar beruht das Prinzip darauf, dass man eine sehr steife Karosserie als Überlebensraum quasi gestaltet, in der auch der Fahrer sehr gut geschützt ist und da drumherum energieabsorbierende Strukturen und beides aus CFK einsetzt. Und für beides verwendet man unterschiedliche Fertigungsverfahren und unterschiedliche Strukturkonzepte.
Bisher, das haben Sie gerade auch schon erwähnt, wird Carbon verwandt, beispielsweise bei den Boliden in der Formel 1, wo aber ja alles und nur speziell und nur für den einen und damit es ordentlich schnell geht, also nichts mit Serie und so weiter. Bisher war das auch zu teurer. Warum geht das denn aber jetzt auf einmal?
Ja, Sie haben recht. Die Wiege liegt eigentlich im Flugzeugbau und in der Formel 1. Jetzt kamen über die Nischenfahrzeuge, Porsche Carrera GT oder Mercedes McLaren, die ersten Nischenfahrzeuge dann auch auf die Straße. Und aus diesen Erfahrungen, die man da gesammelt hat, bei der Auslegung, beim Design und parallel dazu mit den ganzen Arbeiten, die man im Bereich der Automatisierung und der Fertigungstechnik gemacht hat, kommt man jetzt an diese größeren Stückzahlen ran.
Wie groß ist denn die Gewichtsersparnis, wenn man ein Durchschnittsauto nimmt, ungefähr 1%?
Also man kann generell sagen, dass wir gegenüber Stahl 60% einsparen können an Gewicht. Und es macht bei einer Karosserie oder bei einem gesamten Fahrzeug dann schnell 200 bis 300 Kilogramm aus. Aber wir haben auch noch Sekundäreffekte. Dadurch, dass die Struktur leichter wird, kann man mit kleineren Motoren die gleiche Fahrleistung erreichen. Man kann kleinere Bremsen einbauen. Die kleinen Motoren brauchen wieder weniger Platz. Man kann damit wieder die Aerodynamik optimieren. Und damit kommt quasi ein Schneeballeffekt in Gang, der noch wesentlich mehr Gewicht spart, als wenn man nur die reine Gewichtseinsparung durch CFK, durch die Carbon Composites betrachtet.
Wir fassen zusammen, es wird leichter, man kann mit dem Material mehr machen, es ist mehr Gestaltungsmöglichkeit da. Ja, wie sieht denn dann das aus, das Auto der Zukunft, wenn wir schon kurz davor stehen, dass es in Serie gehen könnte?
Also die Fahrzeuge sehen anders aus, können anders aussehen. Man kann einfach diesen Leichtbau auch zeigen, auch optisch ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, bis hin eben zum Sichtcarbon, was ja auch heute teilweise schon genutzt wird, um eben diese schönen Carbonstrukturen dann auch außen zu zeigen.
Was heißt Sichtcarbon? Das ist dann irgendwie quasi sowas wie die Steinfassade von die unverputzte beim Haus?
Sieht ungefähr so aus wie so ein Hightech-Pepita-Muster, so muss man sich vorstellen.
Ja, genau, weil ein Schlüssel für die Serienfertigung ist Textiltechnik. Das heißt, wir versuchen im Moment mit den Carbonfasern textiltechnische Prozesse weiter zu optimieren und einzusetzen, mit denen dann dieser Automatisierungsgedanke umgesetzt werden kann. Und dann entstehen eben Gewebe beispielsweise oder Geflechte, die man dann auch an der Oberfläche sieht. Also ja, sehr schöne Muster dieser schwarzen Fasern zusammen.
Viele Dinge, die man damit verändern kann, nur eine Sache, die wird wegfallen. Und da haben Sie nicht drüber nachgedacht, oder? Was sagen wir denn in Zukunft zu, da rollt die Blechlawine?
Ja, die gibt's dann nicht mehr.
Autofahren soll leichter werden. Die Autos der Zukunft werden nicht mehr aus Stahlblech hergestellt, sondern aus Carbon, einem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff. Wir sprachen über die Massentauglichkeit und Produktion mit Professor Dr. Klaus Drexler. Er ist Direktor des Instituts für Carbon Composites der Technischen Universität München. Herzlichen Dank.
Tschüss, Herr Professor.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Die Mitfahrzentrale.
Und da steigt er ein. Weißer Anzug, rosa Krawatte, ein Rolls-Royce und die Augen immer bei den Mädchen. Das sind die Markenzeichen von unserem heutigen Mitfahrer. Er gilt als Deutschlands letzter Playboy, ist siebenfacher Vater, Immobiliengeschäftsmann, ehemaliger Nachtclubbesitzer und nicht nur Frauenversteher, sondern auch ein großer Autofan. Und deshalb ist er heute unser Mitfahrer. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns mitfahren. Schönen guten Tag, Rolf Eden.
Hallo, guten Tag allerseits. Wie geht's euch?
Fantastisch, wenn wir Sie hören. Wie groß würden Sie denn Ihre Autoleidenschaft selbst einordnen? Was hat Prioritäten, die Mädchen oder die Autos?
Die Mädchen, schon. Ohne Mädchen könnte ich nicht leben, ohne Autos, naja, wäre schlecht, aber es würde schon gehen.
Dabei haben die Autos doch nie Widerworte, die Mädchen schon.
So ist es, die Mädchen sind sehr zufrieden mit Eden.
Während bei den Frauen gilt, je jünger, desto besser, ist es bei den Auto eher, die Älteren sind die Guten. Sie fahren Rolls-Royce.
Ja, aber das hat mit alt oder jung nichts zu tun bei Autos. Nicht? Kommt darauf an, in welchem Zustand die sind, welches Baujahr die sind. Nicht? Und Rolls-Royce, die halten ja sehr viele Jahre. Nicht?
Können Sie denn selber an den Autos was tun, wenn Sie den Zustand ansprechen? Oder lassen Sie das mal für viel Geld in der Rolls-Royce-Vertragswerkstatt reparieren?
Ja, ich lasse immer alles bei Rolls-Royce machen und auch die Originalteile aus England kommen, weil sonst hat es keinen Zweck.
Was mögen Sie denn so am Rolls-Royce? Also warum ist es der und das auch schon über Jahre hinweg?
Also das war meine Liebe von 1967 bis heute. Da hatte ich meinen ersten Rolls-Royce gehabt. Das war ein Rolls-Royce 1936. Der war fantastisch, Sechssitzer, und ich habe den damals nochmal ganz renovieren lassen, auch innen vor allen Dingen. Ne? Und das ist so ein Auto, das fährt so fantastisch und geht oft fast nie kaputt. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwo vorfährt und die Damen sehen das Auto, da ist der halbe Krieg mit der Frau schon gewonnen.
Ja, was gab's denn da schon so für nette Situationen?
Sehr viele nette Situationen. Die Damen rennen da ja raus und sagen, ach, das ist so fantastisch, ich möchte auch mal ein Rolls-Royce fahren, bin noch nie mit einem Rolls-Royce gefahren, und sind ganz enthusiastisch, und dann nehme ich sie in mein Auto. Ja, und dann kann die Story weitergehen, vielleicht schon im Auto, ist ja viel Platz.
Aber ist es nicht auch ein bisschen schade, wenn man dann so denkt, man wird nur wegen seines Autos geliebt, Herr Eden?
Nein, es interessiert mich nicht. Hauptsache, die Damen lieben mich und sind sehr fleißig bei mir.
Angefangen hat das mit den Autos bei Ihnen ja mit einer Isetta, dann kam...
Genau, mein erstes Auto war eine Isetta, so zwei Sitzer. Und dann kam ein kleiner VW schon, ne? Dann habe ich einen Porsche gehabt, einen sehr schönen. Das war derselbe wie James Dean damals, also deswegen war er ganz in und sehr modern. Ja, und dann das nächste Auto war schon Rolls-Royce.
Kleine Flirtereien, bevor die große Liebe kam. Lassen Sie denn diesen Rolls-Royce auch von anderen, also auch zum Beispiel von Ihrer Freundin fahren?
Also, nee, das mache ich nicht so gern, aber ich habe einen Sohn, der sehr gut Auto fährt, und der kriegt ihn manchmal, wenn er mehrere Leute transportieren muss.
Warum?
Das ist auch der Einzige.
Warum der Sohn und nicht die Freundin?
Ja, die Freundin hat ihr eigenes Auto, ein sehr schönes kleines Auto, ein Hyundai, und hat mich noch nie gefragt. Aber wenn sie mich fragen würde, würde ich es ihr vielleicht geben. Muss ich aber erstmal nachdenken, ob ich das mache. Vielleicht mal eine große, lange Fahrt mit ihr, Prüfung.
Was sind Sie denn für ein Fahrer? Eher gemäßigt oder auch mal richtig gerne auf dem Gas?
Nein, ich bin ein ganz gemäßigter Fahrer und habe auch, Gott sei Dank, ich habe ja meinen Führerschein schon 1948 gemacht. Ich muss mir vorstellen, wie lange das her ist. Das ist 62 Jahre oder sowas. Ich habe noch nie einen Unfall gehabt, mal einen kleinen Kratzer und so, das war es
aber. Aber dennoch sind Sie schon auf dem Kudamm von der Polizei angehalten worden.
Ja, gerade jetzt, gar nicht mehr so lange her, hat mich eine Dame, eine Polizistin angehalten mit so einer Kelle und hat gesagt, und ich dachte, oh, was habe ich jetzt verbrochen hier? Und hat gesagt, ja, Ihnen können Sie mir mal ein Autogramm geben, und das war es dann auch.
Und dann haben Sie tatsächlich, haben beide in Kauf genommen, dass der Verkehr sich hinter Ihnen staute, des Autogrammes wegen.
Nein, ich bin ja an die Seite gefahren, es war nicht schlimm.
Sah sie gut aus?
Sie war ein Traum, diese Frau. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass sie Polizistin ist, weil die hätte sofort zur Miss Germany gehen müssen.
Sie haben mal gesagt, ein deutscher Playboy muss mindestens 2 Sprachen sprechen, tanzen ja. können, schön und ledig sein und einen Bootsführerschein haben.
Richtig.
Haben Sie einen Bootsführerschein?
Ja, habe ich. Ich kann sogar einen Seeführerschein. Also ich kann auch im Mittelmeer oder irgendwo fahren.
Motorboot oder auch segeln?
Nee, nur Motorboot. Segeln ist mir zu langweilig. Bis da mal ein bisschen Wind kommt, habe ich keine Lust zu warten. Nee, ich hab ja früher in Berlin, ne, allerdings ein sehr schönes Motorboot gehabt, so ein 12 oder 11 Meter Boot, das war fantastisch. Und jetzt miete ich mir immer an der Côte d'Azur ein Boot und fahre von Cannes nach Saint-Tropez oder nach Monte Carlo oder wo ich gerade hin will.
Und machen Sie es dann so, wie man das von den Berlinern und Brandenburger kennt, nur im Unterhemd am Steuer stehen?
Nein, ich stehe da ganz nackt am Steuer.
Ach so!
Ja.
Dann gibt es noch ein Schüppchen mehr, Patricia.
Die Damen sollen auch was davon
genau.
haben.
Genau. Herr Ehlen, wir kommen jetzt mal zum Mitfahrercheck. Den muss jeder durchleiden, der hier bei uns in der Mitfahrzentrale mitmacht. Wir fangen einen Satz an und Sie beenden den spontan.
Gut, gerne.
Ja? Der erste ist, ohne Rolls-Royce bin ich
ein Krüppel.
Im Verkehr nervt mich besonders.
Ja, wenn sehr, sehr viele Autos sind und ich kann nicht durchfahren und ich muss warten, das nervt mich.
In meinem Auto liegen rum?
Ja, da liegen rum ein paar Pillen, also für Amore.
Mhm.
Diese Viagra, ich habe so ein anderes Zeug, sehr, sehr gut.
Ja, warte mal, die liegen wirklich in Ihrem Auto rum?
Ja, man kann ja nie wissen, wann es so passiert. Ne?
Mhm.
Ja, wenn so eine Polizistin einen anhält, nicht mal, mein Gott, wer weiß, ne?
Genau, nee, muss immer sein. Das ist wie früher, hat man ja Viagra gehabt, heute gibt es bessere Sachen.
Und sonst noch was oder ist es irgendwann nur so ein Auto voll mit Pillen?
Nein, okay. Gar keine Pillen. Sonst habe ich natürlich auch Vaseline da.
Ich glaube, an dieser Stelle wollen wir gar nicht weiter.
Du, Vaseline habe ich auch im Auto, Patricia. Ja, kann man brauchen, wenn so eine Dichtung mal so ein bisschen hart wird. Ja,
wo auch immer man dran rumschraubt, ist schon klar. Autos und Frauen sind?
Für mich das wichtigste Lebenselixier dieser Erde.
Als Mitfahrer würde ich gerne mal einsteigen bei?
Bei Schumacher. Sehr, sehr gern.
Rolf Eden, heute unser prominenter Mitfahrer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Man ruft Sie an und man weiß, was man bekommt. Dankeschön.
Ja, okay. Tschüssi.
Tschüss.
Hey,
gute Fahrt. Ja, tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.